ARD.
Kipppunkt Ozeanströmung. Steht der Kollaps kurz bevor?
Risiko Amok-Kipppunkt. Statt Wärme Frost
droht
für den
Norden. Eine neue Eiszeit?
Atlantische Umweltzirkulation steht kurz vor einem
offener Brief
verheerenden
sorgt
Kipppunkt.
Für weltweite Aufregung. Amok, der Strom, der alles ändern kann. Ein Feature von Ina Lebedjew.
Ein offener Brief. 40 Forschende von überall auf der Welt, von Tasmanien bis Dänemark, von China bis Deutschland. Sie alle warnen vor den Folgen eines Kollapses der Atlantikströmung, abgekürzt Amok. Wenn das geschieht, kann es in Europa kalt werden. Sehr kalt.
Und wenn diese Meeresströmung versiegt, dann brennt nicht die Luft, dann wird es eiskalt hier in Europa. Und wir finden, wenn es solche Studien gibt, dann sind sie für die Zukunft der Menschheit durchaus brisant und die Leute sollten das wissen.
Das ist Carsten Möbius. Er ist Wissenschaftsjournalist beim Mitteldeutschen Rundfunk, Vater von 2 Kindern, 63 Jahre alt.
Ich bin also schon eigentlich ein alter Mann.
Seit mehr als 20 Jahren berichtet Carsten für unterschiedlichste Radiosender, unter anderem übers Klima. Er ist derjenige, der Studien liest und aus Forschungsergebnissen und den faktischen Zahlen Nachrichtenberichte, Kommentare macht. Er ordnet ein, er informiert. Und er liebt seinen Beruf. Geht mir genauso. Ich bin Ina Lebedjew, ebenfalls Journalistin. Auch ich berichte übers Klima, dafür aber in der Podcast-Welt. Und ich bin gut 20 Jahre jünger als Carsten, sein Gegenpol in dieser Geschichte. Ich will wissen, wie er arbeitet, wie er mit den vielen Klimastudien, die sich auch häufig widersprechen, umgeht. Auch mit diesen dramatischen Appellen der Klimawissenschaftlerinnen und Klimawissenschaftler. Und mit dem Gefühl, dass die Menschen bei Klimathemen nicht mehr am Ball bleiben.
Kapitel 1. Die Reise beginnt. Zweifel.
Die Geschichte beginnt auf dem Hauptbahnhof in Leipzig. Carsten macht sich auf den Weg nach Utrecht, einer Stadt in den Niederlanden. Von dort stammt die Studie, die dieses Eiszeitszenario für Europa entwirft und die Katastrophenmeldungen in etlichen Medien weltweit ausgelöst hat. Der offene Brief heizt das Thema um die Abkühlung weiter an. 40 führende Klimaforscherinnen und Klimaforscher von Instituten aus der ganzen Welt wenden sich in diesem düsteren Schreiben, so steht es in der Presse, an die Minister der nordischen Länder.
Wir halten es für dringend erforderlich, den nordischen Ministerrat auf das ernsthafte Risiko einer großen Änderung der Ozeanzirkulation im Atlantik aufmerksam zu machen. Eine solche Änderung der Ozeanzirkulation hätte verheerende und unumkehrbare Auswirkungen, insbesondere für die nordischen Länder, aber auch für andere Teile der Welt.
Verheerende Folgen. Solch eine Wortwahl spricht für große Dringlichkeit. Eine Sache, die man sich genauer anschauen sollte. Und das macht Carsten Möbius. Er setzt sich in den Zug nach Utrecht. Er sucht nach Antworten, will genau wissen, was da im Atlantik passiert, will sich ein eigenes Bild von der Lage machen. Vor allem will er wissen, wie sicher sind sich die Forschenden. Gleichzeitig zweifelt Carsten, fragt sich, wen er mit der Berichterstattung über die atlantische Umweltströmung überhaupt noch erreichen wird.
Wenn essentielle Fragen, die unser Leben beeinflussen werden, und das vor allem unsere Kinder und Kindeskinder, wieso kriegen wir das nicht mehr unter die Leute? Und die Frage war für mich, wenn wir es nicht unter die Leute kriegen, dann machen wir vielleicht als Journalisten was falsch. Und die Frage zugespitzt und auf den Punkt gebracht ist, bin ich Teil des Problems oder bin ich das Problem?
Natürlich kann ich die Geschichte nur erzählen, weil ich zusammen mit Carsten im Zug sitze, auf dem Weg nach Utrecht. Bis dorthin bleiben uns noch etwa 7 Stunden Zeit. Und während Carsten grundsätzliche Zweifel beschäftigen, kläre ich, was diese Amok genau ist. Es heißt wirklich die Amok.
Die Abkürzung steht für Atlantic Meridional Overturning Circulation. Ins Deutsche übersetzt Atlantische Umweltströmung. Die Amok ist eine wichtige Meeresströmung, zu der auch der Golfstrom gehört. Sie wird als Heizung Europas bezeichnet, denn über sie gelangen warme Wassermassen aus den Tropen an der Meeresoberfläche weit in den Norden und sorgen dort für relativ milde Temperaturen. Sie gilt als eines der wichtigsten Zirkulationssysteme unserer Erde.
Utrecht Zentral. Wir erreichen den größten Bahnhof der Niederlande.
Kommt dir der Bahnhof auch so riesig vor?
Sieht aus wie ein Flughafen, ja? Das wäre wirklich ein Riesending. Genau, wir müssen dann auch unter der Brücke durch. Du musst dann so aufpassen, dass sich die Fahrradfahrer nicht überfahren.
Ja.
Das ist unglaublich. Die knallen mit einer Geschwindigkeit durch.
Utrecht liegt geografisch gesehen genau im Zentrum des Landes. Auch im Herzen der Niederlande könnte es künftig 5 bis 10 Grad kälter werden, würde die Amok kippen. So zumindest die wissenschaftliche These der Studie, die hier entstanden ist.
So, dann müssten wir so eine kleine Gracht, so einen Kanal haben und auf der anderen Seite ist es dann.
Ankunft an der Universität von Utrecht. Carsten ist mit René van Westen verabredet. Das ist der Mann, der die Studie im Frühling 2024 rausgebracht hat, die dann um die Welt ging und die ganze Aufregung verursacht hat. Der Klimaphysiker berichtet in seiner Studie davon, dass die Amok zusammenbrechen könnte. Laut van Westen sind wir auf dem besten Weg zu einem solchen Kipppunkt.
Excuse me. Good morning.
Good morning.
Do you know where room 668 is? A meeting room?
Yes. Yes. Schon der Fahrstuhl. So, 6. Etage. René.
Kapitel 2. Was wir wissen und was nicht. Forschung.
Aha. Good morning.
Ein unverschämt junger, großer Typ kommt Carsten entgegen. Blaues Hemd, rote Sneaker an den Füßen, wilde, dunkle Locken.
Mein Name ist Carsten, hello.
Hi, Carsten.
Gibst du ihm das Ding um?
Ja, yeah. we have the mic, because we are a little bit on the reporting tour and that's why it should be a little bit lively. Yeah?
That's all.
Nachdem das geklärt ist, geht's gleich zur Sache. Carsten muss für sich den Unterschied zwischen dem Golfstrom und der atlantischen Umweltströmung schärfen. Das ist es, was Carsten und seine Arbeit ausmacht. Korrekt zu sein, das ist für ihn die Basis einer jeden Berichterstattung.
Amok steht für Atlantic Meridional Overturning Circulation. Nun, ich vermute, dass Sie Atlantic verstehen. Und Meridional bedeutet, dass etwas in Süd-Nord-Richtung verläuft. Das Wasser bewegt sich also von Süden nach Norden, sinkt ab und fließt dann wieder südwärts aus dem Atlantischen Ozean, wie ein sehr großes Förderband im Atlantischen Ozean. Und der Golfstrom ist nur ein sehr kleiner Teil des oberen Arms der Amok, also des Teils, der nach Norden fließt, auf der Weltkarte also in der Nähe von Florida. Um die Kommunikation mit der Presse, aber auch mit der breiten Öffentlichkeit zu vereinfachen, sprechen wir normalerweise vom Golfstrom. Aber eigentlich beziehen wir uns immer auf die Amok. Das ist also das wichtigste Phänomen.
Der Golfstrom ist also nur ein kleiner Teil der atlantischen Umweltströmung, die René van Westen und sein Team im Blick hatten.
Es ist vergleichbar mit einer Simulationssoftware. Das Modell erlaubt es, ein digitales Abbild der Welt zu erschaffen. In dieser virtuellen Wirklichkeit lässt sich dann berechnen, wie sich das Klima unter bestimmten Voraussetzungen verändert. Wurden Klimamodelle mit Daten aus der Vergangenheit gefüttert, konnten sie Temperaturen und Wetterphänomene relativ genau simulieren.
In gewisser Weise waren wir gar nicht so innovativ, weil es bereits in früheren Modellen demonstriert wurde. Andere Forschungsgruppen haben den gesamten Grönland-Eisschild genommen und ihn auf einmal in den Atlantischen Ozean gekippt, um die Amok dazu zu bringen, dass sie kollabiert. Klingt physikalisch gesehen nicht so korrekt, oder? Deswegen haben wir es auf eine subtilere Art und Weise gemacht, indem wir das Abschmelzen des grönländischen Eisschildes sehr langsam beschleunigt haben. Das ist der Schlüssel, dass wir dies sehr langsam tun.
Van Westen und sein Team haben in ihrem digitalen Modell festgestellt, wir bewegen uns auf einen Kipppunkt zu. Warum? Wärme und Süßwasser, also schmelzendes Eis, sagen die Fachleute, sorgen dafür, dass Meeresströmungen wie die Amok an Dynamik verlieren.
Kipppunkte oder Englisch Tipping Points sind kritische Schwellenwerte. Die Annahme vieler Forschenden ist, dass ein Überschreiten der Kipppunkte zu starken und teils unaufhaltsamen Veränderungen auf der Erde führt. Das Versiegen der atlantischen Umweltströmung gilt als ein solcher Kipppunkt. Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sagt, es verhält sich wie mit einer Kaffeetasse, die man über den Schreibtischrand schiebt. Erst passiert nichts, bis die Tasse einen kritischen Punkt erreicht, an dem sie kippt und abstürzt.
Was dann auf die Menschheit zukommen könnte, beschreiben auch die 40 Fachleute in ihrem Brief an den nordischen Ministerrat. Sie rechnen unter anderem damit, dass der Meeresspiegel ansteigt, dass sich Regen- und Trockenzeiten im Amazonas-Regenwald verschieben, dass in Schweden, Norwegen und Finnland keine Landwirtschaft mehr möglich wäre und vielleicht auch keine Fischerei. Die ganze Welt wäre betroffen und wir in Europa auf besondere Weise.
And you find out there is a tipping point, and now is the question everybody is asking. Will it happen? How is the possibility? Mm-hmm. 0 or 100%? And what are the consequences?
So on the consequences we can say a bit because
als eine der großen Folgen werden Nordwesteuropa, Deutschland, insbesondere die Niederlande, aber auch Großbritannien und Skandinavien eher eine Abkühlung als eine Erwärmung feststellen, was gegen unsere Intuition geht. Sicher haben Sie in den letzten Jahrzehnten auch alle Nachrichten gesehen, dass sich das Klima erwärmt, dass wir uns auf wärmere Sommer und mehr Dürren vorbereiten müssen, dass die Winter nicht mehr so kalt sind. Und jetzt vielleicht auch, wir müssen uns an kältere Winter gewöhnen und vielleicht werden unsere Sommer nicht so warm. Denn die Amok transportiert viel Wärme Richtung Nordwesteuropa. Aufgrund der Amok ist unser Klima also etwa 5 bis 10 Grad wärmer. Und wenn das einfach abschaltet, dann erhält auch unser Klima weniger Wärme. Und deshalb beginnt es abzukühlen.
Die Studie von René van Westen und Team mit dem neuen Szenario ist eine ziemlich große Sache. Als die Veröffentlichung im Frühling 2024 medial hohe Wellen schlägt, habe er sich gefühlt wie in einer Achterbahn, erzählt van Westen Carsten.
It was a roller coaster, I have to say.
Ja, es war eine Achterbahnfahrt, muss ich sagen. Es gab nur Interviews, Interviews, Interviews. Und das war erst der Anfang, denn danach strömte es einfach weiter. Und selbst jetzt bekomme ich immer noch Anfragen von Journalisten. Hey, können wir mit Ihnen sprechen? Und natürlich sind wir sehr glücklich, weil es so ein wichtiges, großes Thema ist und unser Leben in unserer Gesellschaft mit dem Schicksal der Amok verwoben ist. Daher sind wir sehr zufrieden. Aber es bedeutet natürlich auch viel zusätzliche Arbeit und Druck. Es war sehr aufregend, aber auch teilweise sehr, sehr anstrengend.
Carsten kann das gut nachvollziehen, wird er mir später erzählen. Im journalistischen Alltag werden immer wieder spektakuläre Schlagzeilen verlangt. Diese Studienergebnisse versprechen sie. Aber mit dem großen Interesse der Medien fängt das Dilemma an. Denn was die Forscher nicht sagen können, ist genau das, was Journalistinnen und Journalisten interessiert. Nämlich, wann genau diese Meeresströmung kippen wird. Es steht zwar eine Jahreszahl in den Unterlagen, im Gespräch mit Carsten wiederholt van Westen sie aber nicht mehr. Er ist vorsichtig. Oder vorsichtig geworden?
Und wir mussten auch viele Journalisten enttäuschen. Aber ich denke, das war auch nur unser aktueller Wissensstand, nämlich, dass wir nichts über den Zeitpunkt des Kollaps sagen konnten. Denn das will man letztendlich den Journalisten, aber auch den politischen Entscheidungsträgern ja vermitteln. Hey, wir gehen in eine schlechte Richtung. Und dann fragen sie, wann passiert das? Ist das im Jahr 2300 oder vielleicht nächstes Jahr?
Den genauen Zeitpunkt kann und will Van Westen nicht sagen. Schwierig für Carsten, denn das würde natürlich alle interessieren. Ihm brennt auch noch eine weitere Sache unter den Nägeln.
The people could say, are you crazy? One day you tell us it becomes warmer, and the other day you say it becomes colder.
Yeah.
What is right?
It was always stated, okay.
Es wurde immer gesagt, okay, es wird wärmer, es wird wärmer, es wird wärmer. Und nun kann es ein anderes Szenario geben. Das bedeutet, dass die Durchschnittstemperatur auf der Welt steigt. Aber an einigen Orten und dann hauptsächlich in Nordwesteuropa wird es kühler. Und dann müssen sie aus ihrer eigenen Blase heraustreten und das globale Bild betrachten. Dann sieht es so aus, als würde sich alles erwärmen, aber nur für eine kleine Region, vielleicht für Nordwesteuropa, wird es kühler. Und das alles klingt sehr nach dem Gegenteil von dem, was die Menschen erwartet haben. Und sie hoffen als Forscher, dass, wenn wir es so formulieren, dass die Leute es verstehen, dass es Sinn ergibt, dass sie sagen, ihr habt es gut erklärt.
Aber die Menschen da draußen, erklärt er Carsten, wollen nur hören, was in ihrer Ecke der Welt passiert. Am Ende, sagt Van Westen, ignorieren sie das große Ganze.
Aber worauf sich die Leute eigentlich nur konzentrieren, ist Folgendes. Oh, es wird nicht kälter. Den Rest der Beweise ignoriere ich.
Diese Aussage gräbt sich tief in Carsten ein. Er weiß, dass Van Westen recht hat und es einfach wäre, die Recherche an dieser Stelle zu beenden. Studie, Kipppunkt, Drama für die Erde, Punkt. Fertig ist die Geschichte. Doch genauso soll es eben nicht laufen. Genau das will Carsten nicht. Während er überlegt, wie es jetzt weitergehen kann, möchte ich wissen, was nach dem Gespräch mit Van Westen in Carstens Kopf vorgeht. Ich finde eine Ecke mit einem Konferenzsofa und frage ihn.
Und für mich war wirklich das Entscheidende, dass der mir sehr, sehr plausibel erzählt hat, wie Wissenschaft funktioniert, wie die Bewegungsrichtung von Wissenschaft ist. Weil die entscheidende Frage ist, wann könnte diese Amokströmung kippen? Weil er hat diesen Kipppunkt nachgewiesen. Und dann sagt er, ich kann es nicht genau sagen. Und jetzt, nach meiner Studie, kommen die anderen zum Zug. Die nehmen die Studie, die prüfen die Studie und stellen möglicherweise eine andere Hypothese auf. Oder kriegen andere Erkenntnisse. Und das fand ich so schön plastisch, wie Wissenschaft funktioniert, nämlich, dass er geradezu einfordert, dass andere sich jetzt in die Diskussion einschalten, seine Studie nehmen, etwas anderes rausfinden, sie präzisieren, sie ergänzen. Und das ist das, was Wissenschaft will. Und der freut sich und fordert das ein. Das ist Wissenschaft, der will nicht recht haben.
Für Carsten ist klar, was jetzt folgen muss, aus journalistischer Sorgfalt heraus. Er muss einen Menschen finden, der sich die Studie von Van Westen vorgeknöpft und der womöglich etwas daran auszusetzen hat. Carsten hatte eine Idee.
Und es gibt in Hamburg einen Jochem Marotzke, der hat schon dazu Position bezogen. Der hat gesagt, es wird möglicherweise nicht ganz so kalt, wie René Van Westen voraussagt.
Und das willst du dir angucken?
Naja, wenn er sagt, er wartet auf Leute, die ihn korrigieren oder die was anderes rausfinden, dann ist es Jochem Marotzko und da würde ich dann hinfahren.
Ja, dann machen wir das.
Los geht's.
Kapitel 3. Die Suche nach Antworten. Einordnung.
Carsten fährt also weiter. Diesmal geht's in den Norden von Deutschland, nach Hamburg. Ich begleite ihn. Im Zug erzählt er mir, dass er jetzt zwar schon ein klareres Bild davon hat, wer René Van Westen ist, was er gemacht hat und dass er herausgefunden hat, dass die Amok irgendwann einfach kollabieren kann. Etwas, was die Wissenschaft bisher nicht für möglich hielt. Aber was Carsten immer noch im Gepäck mit sich trägt, sind seine Zweifel. Ich sehe es in seinem Gesicht. Wie soll er mit diesem Hin und Her, kalt, warm, warm, kalt, umgehen? Er will eine Lösung finden und sucht dafür nach Jochem Marotzke, seines Zeichens Klimatologe und Meereskundler.
Oh.
You need help. Can I help you?
Yes, you can. We are looking for Mr. Jochem Marotzke.
Yeah, Mr. Marotzke. He's in the third floor, I guess. You have an appointment?
Yes, we have. Yes, we do.
Yes, you do. let me see. Will you tell me your name, please?
This is my fabulous colleague, Ina.
Yeah.
And me, it's Carsten Möbius from the public radio, MDR.
Okay. Können wir auch Deutsch sprechen?
Wir können auch Deutsch sprechen. I like to speak English.
Yeah, me too. So, Herr Möbius.
Genau. Yes.
Marotzkes Schreibtisch steht in einem grauen Bau mit großer Glasfront im lebendigen Grindelviertel, nicht weit entfernt von Hamburgs grüner Lunge, dem Park Planten und Blumen. Aus den großen Fenstern fällt der Blick auf ausladende Lindenbäume und auf die hübschen Gründerzeithäuser dahinter. Drinnen lassen sich Carsten und Marotzke an einem Konferenztisch nieder. Berge von Papier türmen sich auf dem Schreibtisch. Jochem Marotzke ist Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Er schätzt die Studie von René van Westen, betont er im Gespräch mit Carsten. Er kritisiert sie gleichzeitig aber auch.
Was macht die Qualität dieser Van Westen-Studie aus? Ich habe es so verstanden, dass es die Komplexität der Daten ist. Dass wir möglichst viel, was wir wissen, in dieses Modell packen und dieses Modell uns dann eine Antwort gibt, eine mögliche. Oder eine Wahrscheinlichkeit ausrechnet.
Ich würde weniger mit der Komplexität und der Menge der Daten argumentieren, sondern eher mit dem physikalischen Realitätsgrad des Modells. Und das Phänomen, dieses Umkippen, ist noch nie in einem Modell mit dieser Auflösung gezeigt worden. Mhm. Das ist also durchaus sehr, sehr gut.
Dieses Szenario gab es bisher in keinem der Modelle. Denn bisher hat man immer nur gesehen, dass mit zunehmendem CO2-Gehalt in der Atmosphäre die Amok immer langsamer wurde. Aber einen Amok-Kollaps hat noch kein Modell vorausgesagt. Das Verrückte daran, keine Wissenschaftlerin, kein Wissenschaftler kann sagen, warum das Modell diese Voraussage macht. Aber mit Van Westen ist dieses Szenario erstmals in der Welt. Eine gute, eine sehr solide Studie, so die Einschätzung von Marotzke. Eine Studie, die allerdings nicht mit der Erderwärmung arbeitet. Eben nicht mit einem Anstieg des CO2-Gehalts in der Atmosphäre, aber trotzdem das Grönlandeis abschmelzen lässt.
Da kommt auch direkt der Einwand gegen diese Studie. Das Meereis nimmt viel zu viel Raum ein im nördlichen Nordatlantik. Unter anderem ist die gesamte Labradorsee im Winter zugefroren. Das Phänomen kennen wir hier gut an meinem Institut. Wir haben immer wieder Modellrechnungen gehabt, wo wir dachten, ach nee, jetzt ist uns schon wieder die Labradorsee zugefroren.
Die Labradorsee liegt zwischen Kanada und Grönland. Sie ist ein Nebenmeer des Atlantiks mit einer Fläche von 841.000 Quadratkilometern. In der Studie aus Utrecht wurde angenommen, dass die Labradorsee im Winter komplett mit Eis bedeckt ist.
Dadurch, dass dieses Modell zu viel Eis hatte, führte das dazu, dass als die Amok dann zusammengebrochen ist, sich das Meereis auch noch im gesamten Nordatlantik dramatisch ausgebreitet hat. Das wäre vermutlich nicht passiert, wenn das Modell eine realistischere Meereisbedeckung gehabt hätte, als man anfing. Und die Kälte, das, was ja die Schlagzeilen machte, ist, wie viel kälter es in Norwegen wird um Großbritannien herum, kommt dadurch, dass das Meereis sich so dramatisch ausgebreitet hat.
Die Kälte, die ja die Schlagzeilen gemacht hat. Carsten kommt eine überaus wichtige Erkenntnis. Für die Presse waren die Temperaturangaben in der Studie von Van Westen für lange Zeit eins der Highlights, eine Sensation, der Anlass zu berichten. Journalistinnen und Journalisten haben sich in bestem Wissen und Gewissen auf das Wichtigste, auf diese Werte gestürzt, ohne zu ahnen, dass sie damit ihr Augenmerk auf die Schwäche der Studie legen. Jochem Marotzke erklärt Carsten, dass er dieses Szenario in Frage stellt, denn das Modell spielt nicht in unserer aktuellen Welt, sagt er, sondern in einem vorindustriellen Zeitalter.
Es wurde dort kein Erwärmungsszenario berechnet. Es handelte sich um ein vorindustrielles Klima. Und für dieses vorindustrielle Klima haben Van Westen und Kollegen dann angenommen, was passiert mit der Amok, wenn sehr viel Süßwasser von Grönland in den Atlantik fließen würde. Aber in einem vorindustriellen Klima würde Grönland nicht abschmelzen. Dieses Süßwasser würde nur dann kommen, wenn wir ein dramatisches Erwärmungsszenario hätten. In einem dramatischen Erwärmungsszenario aber würde sich das Meereis nicht so ausdehnen. Von daher ist die Studie, so gut wie sie auch ist als Experiment, sie ist völlig untauglich als Bild, als Szenario für das, was in einer wärmeren Welt passieren müsste. Ich will sagen, das ist als eine Studie in der Fachwelt, um das Verhalten von Modellen und die Dynamik der Armut zu untersuchen, ist sie wirklich ganz klasse. Als Abbild dessen, was uns als Welt erwartet, taugt sie nicht.
Carsten erfährt von Marotzke, dass auch er davon ausgeht, dass der Kipppunkt kommt. Allein die dramatische Abkühlung als Folge sieht er nicht auf die Welt zukommen. Entwarnung bedeutet das nicht, erfährt Carsten noch.
Das heißt, auch ohne diese, wenn man will, fast globale Katastrophe, könnte ein Abreißen der Zirkulation regional enorme Konsequenzen haben. Und insofern ist es wichtig zu verstehen, was da kommen könnte. Auch wenn es diese globale Eiszeit wie bei Day After Tomorrow, die können wir ausschließen. Das wird garantiert nicht passieren. Aber lokal oder regional können durchaus ganz gravierende Folgen stattfinden, saisonal.
Das heißt, das, was jetzt an Messungen, an Meldungen kommt, dass die Amok langsamer wird, möglicherweise irgendwann mal ganz ihren Dienst aufgeben wird, die sind, machen wir es mal knapp, dramatischer oder wären dramatischer, als wenn wir sagen, der Golfstrom versiegt. Weil die Amok quasi das große Gesamtsystem ist.
Jein, das würde ich glaube ich so nicht sagen. Wenn der Golfstrom versiegen würde, das wäre eine Welt, die ist unvorstellbar. Denn damit der Golfstrom aufhören würde zu fließen, müssten drei Sachen zusammenkommen. Es dürften keine Winde mehr wehen, die Erde dürfte sich nicht mehr drehen und der amerikanische Kontinent müsste verschwinden. Das wären alles drei extrem dramatische Sachen. Aber ernsthaft, das wird nicht passieren. Insofern wird es den Golfstrom auch immer geben. Solange der Wind weht, die Erde sich dreht und der Kontinent da ist, wird es einen Golfstrom geben. Der Golfstrom kann nicht versiegen. Was aber versiegen kann, was abreißen kann, ist die Amok. Und deswegen ist dieser Unterschied so wichtig. Das eine ist robust und stabil, das andere ist durchaus gefährdet, auch durch den Klimawandel.
Es ist der Moment, an dem ich Carsten für einen Augenblick sprachlos erlebe. Der Golfstrom kann gar nicht versiegen. Carsten hat das nicht gewusst. Erklären, auch indem Journalistinnen und Journalisten vereinfachen, das ist der Job. Allerdings zeigt dieser Fall, dass da eine Menge schieflaufen kann und schiefläuft, und zwar ohne, dass es uns auffällt. Da wird aus der Amok schnell mal der Golfstrom und irgendwann ist es für alle nur noch der Golfstrom, der versiegt. Und das ist falsch. Dieser Umstand erinnert Carsten mit Nachdruck an die Selbstzweifel, die er auf diese Reise mitgenommen hat.
Und die Frage zugespitzt und auf den Punkt gebracht ist, bin ich Teil des Problems oder bin ich das Problem?
Die Amok versiegt. Wann? Das wissen die Forschenden nicht. Die Folgen? Darüber sind sie sich nicht einig. Seine Rolle als Journalist? Immer noch nicht geklärt. Carsten kommt an dieser Stelle nicht voran. Bevor er weiter nach Antworten sucht, verschaffe ich ihm eine Atempause. Ich möchte von ihm wissen, was er aus dem Gespräch mit Jochen Marotzke für sich mitgenommen hat.
Was ich total spannend fand, was der Marotzke erzählt hat, der Golfstrom kann niemals versiegen. Solange es den amerikanischen Kontinent gibt, kann der Golfstrom nicht versiegen. Und ich weiß, dass ich mehrmals die Headline gelesen habe, der Golfstrom kann versiegen. Falsch. Das ist das, was ich von dieser Reise mitnehme. Niemals.
Das ist doch aber auch ein ganz gutes Gefühl, oder?
Ja, sowas ja.
Im Hinterkopf zu haben.
Das ist dann Wissen to go. Das kann man immer mal bei einer Party anbringen, der Golfstrom. Meine Lieben, der Golfstrom kann niemals versinken.
Und für einen Moment tritt Carstens Sinnkrise in den Hintergrund.
Kapitel 4. Wo Forschung an Grenzen stößt. Emotionen.
Also nehmen wir mal als Beispiel diese Kipppunkte. Ja, die mag es geben, aber es ist zum Teil sogar umstritten in der Wissenschaft, ob und welche Kipppunkte es überhaupt gibt. Ja, aber in der Öffentlichkeit, so ist es meine Wahrnehmung, glauben alle, das ist so und wir sind kurz davor, diese Kipppunkte überschreiten und dann passiert irgendwas ganz Schlimmes. Ja.
Und schon ist Carsten wieder in seinem Dilemma. Diese Aussage stammt von Deutschlands wahrscheinlich bekanntestem Klimaforscher Mujib Latif. Er ist Meteorologe, Ozeanograf und Seniorprofessor am Geomar und an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
Unsere Welt ist der Ozean. Unter dieser Überschrift arbeiten etwa 500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 56 Ländern am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Sie beschäftigen sich mit verschiedenen Umweltthemen. Jedes Jahr veröffentlichen sie rund 6.600 wissenschaftliche Artikel und Beiträge in deutschen Print- und Online-Medien.
Carsten hat sich für die Weiterfahrt nach Kiel entschieden und steht nun mit Wind um die Nase und Nieselregen im Gesicht an der Kaikante. Vor ihm ein Forschungsschiff, das gerade ausläuft, hinter ihm ein futuristischer Bau. Dort trifft Carsten auf Mujib Latif. Das Gespräch dauert eine gute Stunde und es umspannt die ganze Welt. Carsten ist im Flow. Das Handy, auf dem er seine Notizen mit den Fragen gespeichert hat, bleibt die ganze Zeit auf dem Tisch liegen. Er wird mir hinterher sagen, das Gespräch sei organisch gewesen.
Ich meine, Amok ist natürlich etwas, was durch ein Ereignis sehr stark geprägt ist. Und das war der Film von Roland Emmerich, The Day After Tomorrow. Ja, ich habe den auch gesehen. Ich war bei der Vorführung dabei in Hamburg, als er das erste Mal vorgeführt wurde. Und dann habe ich auch einen NDR-Reporter da gleich angehalten. Was meinen Sie? Da habe ich gesagt, ja, tolle Special Effects, ja, aber hat wenig mit Wissenschaft zu tun. Ne? Und ich glaube, das haben viele Menschen im Kopf. Das wurde dann auch immer wieder kolportiert, Eiszeit und so weiter. Es wird keine Eiszeit geben. Selbst wenn die Amok zusammenbricht, gibt es keine Eiszeit. Geht einfach nicht. Ne? Aber das kriegt man, glaube ich, aus den Köpfen der Menschen irgendwie nicht mehr raus.
Vom lockeren Einstieg und über den Spielfilm dreht sich das Gespräch hin zur Rolle von Journalistinnen und Journalisten. Und plötzlich steht die große Kritik im Raum.
Ja, wenn also irgendwas passiert, irgendwas kollabiert oder kurz davor ist zu kollabieren, das wird berichtet. Wenn aber eine andere Studie kommt und sagt, ja, aber hier unsere Daten zeigen das nicht so und vielleicht kann man es doch nicht genauso sehen, ne, dann wird darüber so gut wie nicht mehr berichtet oder so klein, dass es keiner wahrnimmt, ne. Und das ist nicht nur aber da, das ist bei vielen Dingen so, ne.
Und das ist auch eine Geschichte, warum ich hier bin, weil mir geht's ja als Journalist nicht anders. Ich nehme die Dinge, die interessant sind. Und wenn dann etwas, was dann weniger interessant ist, wo ich dann sage, ich berichte, dass es nicht so ist, das ist für mich dann tatsächlich auch weniger Thema als das, was dann vorher stattgefunden hat. Können Sie das nachvollziehen? Beziehungsweise können Sie das als Wissenschaftler gutieren?
Ich kann das nicht gutieren, ganz einfach deswegen, weil in vielen Bereichen, ich kann es ja jetzt nur aus der Klimaforschung bewerten oder für den Bereich der Klimaforschung bewerten, es entsteht ein Zerrbild.
Das ist ein Wendepunkt auf Carstens Reise. Er sitzt im Gespräch mit Deutschlands bekanntestem Klimaforscher und erntet das erste Mal direkte Kritik. Latif erzählt, vor 20, 30 Jahren hätten Journalistinnen und Journalisten für einen Artikel noch mehrere Tage bei ihm recherchiert, um zu verstehen, was die Forschenden umtreibt. Und heute?
Der Punkt ist, wie gehen Sie als Wissenschaftler jetzt damit um? Weil welche Erwartungen haben Sie dann an so ein Gespräch? Warum empfangen Sie uns überhaupt, wenn Sie jetzt sagen, was hier also passiert, ist ja alles jetzt nicht mehr wirklich tiefgehend?
Weil ich unvoreingenommen an die Sache rangehe. Also ich gucke jetzt auch gar nicht, wer Sie sind oder gucke ins Netz, was hat der eigentlich mal gemacht oder so, sondern denke, seriöses Medium, ja, sollen gerne kommen. Und ich erzähle, was ich erzählen möchte, und das können Sie jetzt senden oder nicht. Was Sie damit machen, ist mir dann am Ende nicht ganz egal, aber ich habe sowieso keinen Einfluss darauf. Ne? Ich meine, wir haben eine freie Presse, Gott sei Dank, freie Medien, ne? Und es steht mir auch nicht an, da jetzt irgendwas ja, in eine bestimmte Richtung lenken zu wollen. Sie machen Ihren Beitrag, wie Sie wollen, ne? Und ich sage, was ich möchte. Und ich stehe im Allgemeinen zu dem, was ich sage.
Haben Sie schon mal jemanden verklagt, weil er falsch berichtet hat?
Nein, um Gottes Willen, nein. Wie käme ich dazu?
Carsten und Latif unterhalten sich noch intensiver darüber, wie sehr Journalistinnen und Journalisten vereinfachen und dramatisieren dürfen. Und wieder kommt der Kipppunkt ins Spiel, von dem Carsten schon so viel bei Van Westen, Marotzke und Latif gehört hat.
Na, es mag sein, dass es irgendwo so einen Kipppunkt gibt. Ja, vielleicht sind auch schon einige überschritten, das wissen wir nicht, weil wir es ja erst dann retrospektiv irgendwann sehen können, dass wir es nicht mehr stoppen können. Ne? Aber ich finde, wir müssen die Unsicherheit mehr herausstellen. Und ich glaube, die Unsicherheit ist der allerbeste Grund zu handeln. Und ich will das mal erklären, warum die Unsicherheit der allerbeste Grund zum Handeln ist. Weil wir verhalten uns, so stelle ich das gerne dar, wie ein Autofahrer, der im dichten Nebel mit Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn fährt und nicht weiß, ob da gleich ein Stauende kommt oder nicht. Das Stauende sind die Kipppunkte, ja. Und in dem Fall heißt doch die Devise, runter vom Gas. Und beim Klima ist das ganz genauso. Ja? Wir wissen es nicht genau, kommt da gleich ein Stauende, überschreiten wir gleich mit dem nächsten Zielgrad einen Kipppunkt oder nicht. Ja? Und in dieser Situation ist auch runter vom Gas, also in diesem Fall runter vom Treibhausgas. Ja? Wir müssen die Emissionen senken.
Das Bild prägt sich ein. Runter vom Gas, vom Treibhausgas, aber auch vom Gaspedal in der Berichterstattung. Der renommierte Klimaforscher und der langjährige Wissenschaftsjournalist sitzen noch eine Weile zusammen, diskutieren und fachsimpeln über die Weltlage, die Energiewende und über die Frage, welche Geschichten es wert sind, erzählt zu werden.
Wenn Sie jetzt so zurückblicken bis heute, was haben Sie erreicht? Sind Sie enttäuscht? Sind Sie zufrieden?
Naja, da ist ein weinendes und ein lachendes Auge. Also vielleicht fangen wir mit dem lachenden Auge mal an. Immerhin haben wir es in der Klimaforschung geschafft, dass das Thema an oberster Stelle in der Weltpolitik angekommen ist. Ich glaube, für so eine Herausforderung hat die Menschheit noch nicht gestanden. Also wir sind buchstäblich alle im selben Boot, um mal diesen Spruch zu bemühen. Entweder handeln wir alle gemeinsam, alle Länder, oder wir gehen alle gemeinsam unter.
Im Anschluss an das Gespräch bei einem Fischteller im Hafenbistro.
Ich bin wirklich sehr unzufrieden mit mir manchmal, was so diese Pointierung, Katastrophengeschichten und Geschichten erzählen. Ich bin ja Geschichtenerzähler, ich brauche Geschichten. Und es ist keine, und Laubarm ist keine Geschichte. Es muss eine Pointe haben, es muss auch ein bisschen knallen und es muss spektakulär sein. Auch dafür bin ich Journalist und nicht nur dafür, darum zu beschreiben, dass dieser Hafen grau ist und dass es ein bisschen nieselt. Das interessiert niemanden. Und das würde man mir zum Vorwurf machen, glaube ich.
Vorwürfe. Damit sieht sich der Klimajournalismus allgemein konfrontiert. Carsten fragt sich, ob er es überhaupt richtig machen kann. Oder sind die Fronten unwiederbringlich verhärtet? Carsten sucht weiter. Und weiter geht die Reise.
Kapitel 5. Die Psychologie der Masse. Abwehr.
Und geklingelt.
Hallo, herzlich willkommen. Wir müssen ganz nach oben. Es gibt einen Fahrstuhl.
Alles klar, danke schön.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Bitte schön.
Danke, dass wir zu Ihnen
kommen. Guten Morgen. Morgen, kommen Sie rein. Ich habe Ihnen schon Kaffee gekocht.
Carsten besucht Lea Dohm. Sie ist Diplompsychologin und Psychotherapeutin. Seit Jahren beschäftigt sie sich mit Klimathemen in den Medien. Lea Dohm hat 2019 Psychologists for Future mitgegründet und gemeinsam mit anderen Fachleuten einen Leitfaden mit Empfehlungen zur Klimaberichterstattung entworfen. Carsten und die Psychologin lassen sich an einem Tisch in ihrem Wohnzimmer nieder. Sie reden ein bisschen über Hobbys, den Alltag, das Leben im Allgemeinen und kommen dann auf den Grund für Carstens Besuch.
Diese Einschätzung, wir wollen über die Amok, über diese Meeresströmung berichten und wir schätzen ein, wir erreichen die Leute nicht mehr. Natürlich, ich sag's mal jetzt eher negativ, eine bestimmte Blase, die sagt, oh ja, das ist wichtig, aber den anderen Teil der Gesellschaft erreichen wir definitiv nicht oder nicht mehr. Stimmen Sie dieser Analyse zu?
Naja, das ist jetzt sehr vereinfacht in zwei Sätzen. Also es ist bestimmt differenzierter, aber grundsätzlich ja, wir haben ein riesengroßes Vermittlungsproblem. Und gerade bei Amok, da haben Sie sich, glaube ich, auch das kniffligste Thema von allen ausgesucht, weil die Studienlage da auch international so differiert, ne? Und ich sehe das, ich Ich meine, ich arbeite bei der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Wir haben jetzt eine eigene Forschungsgruppe zu AMOC, weil es so komplex ist, die uns fortbildet. Also dann regelmäßig intern Veranstaltungen macht, wo es darum geht, welche Konsequenzen durch AMOC zu erwarten sind, was das für Gesundheit bedeutet und so weiter. Und selbst da stellen wir fest, dass Mitarbeitende, die ja alle in dem Thema drin sind, AMOC zum Teil vermeiden. Also AMOC scheint wirklich so ein Thema zu sein, was ein ganz hohes Verdrängungspotenzial beinhaltet.
Carsten erzählt Lea Dohm von seinem Nachbarn. Ein kluger, liebenswürdiger Typ, sagt Carsten, Professor, Mediziner. Aber eben auch einer der größten Kritiker seiner Arbeit in Carstens persönlichem Umfeld. Ein Mann, der an den klassischen Medien zweifelt.
Der denkt ein bisschen anders über viele Dinge. Und der sagt, mach doch mal das Meinungsspektrum auf. Ja? Nun mache ich als Wissenschaftsjournalist keine Straßenumfragen. Ich versuche, den Stand der Wissenschaft, der aktuellen Wissenschaft, wiederzuspiegeln und bin dann in einem Dilemma, weil es bei Wissenschaft nicht darauf ankommt, das Meinungsspektrum, wie der eine denkt und fühlt zum Thema, sondern das, was man weiß, was Studienlage ist, was die Hypothesenlage ist.
Ja, und das ist auch wichtig, weil ansonsten sind Sie ja sehr nah dran an so einer False-Balance-Geschichte, nämlich dass Sie dann irgendwie die Meinung von Hans Günther auf der Straße dem gegenüberstellen, was Stefan Rahmstorff im Potsdam-Institut sozusagen zum Besten gibt. Das ist schon wichtig, da auch tatsächlich entsprechend dran zu bleiben und das auf diese Art und Weise zu machen.
Diese sehr verknappte Analyse, dass wir einen großen Teil der Gesellschaft gar nicht mehr erreichen,
ja,
weil sie uns meiden, weil sie diese Nachrichten meiden, weil sie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk meiden, weil sie die Mainstream-Medien meiden. Dieser Einschätzung würden Sie schon folgen, dass wir da ein akutes Problem haben.
Ja, absolut. Das sehen wir ja auch in der Studienlage, dass Nachrichtenvermeidung extrem zugenommen hat. 2017 haben noch 49% gelegentlich Nachrichten vermieden, 2022 waren es 65%. Und da kann man unterm Strich sagen, dass die Menschen per se hoch belastet sind inzwischen, also durch verschiedene Krisen gleichzeitig.
Die Corona-Pandemie legt die Welt lahm. Die Energiekrise führt zu großen Ängsten. Die Inflation lässt die Preise vorübergehend explodieren. Ein neuer Krieg bricht aus, gerade mal gut 1500 Kilometer von Deutschland entfernt. Im Nahostkonflikt geschehen Grausamkeiten, wie sie nicht vorstellbar waren. Über alledem bedroht eine rasante Klimaveränderung den kompletten Erdball.
Die psychische Belastung in der Bevölkerung ist enorm hoch, enorm hoch. Und gerade wenn wir dann größere Probleme damit konfrontiert werden, mit Extremwetterberichterstattung und so, kann das Hilflosigkeit berechtigterweise in uns auslösen, dass wir denken, ja, das ist schlimm, aber was soll ich jetzt dagegen machen irgendwie? Und wenn es uns nichts nützt, wenn wir keine Handlungsmöglichkeiten sehen und uns nur runterzieht, dann ist es normal und verständlich, dass wir uns davon abwenden als Menschen. Und das anzuerkennen, dass das für den Rest unseres Lebens einfach mitspielen wird, das ist schon auch psychologisch harter Tobak. Und das betrifft im Grunde alle Menschen und damit betrifft es auch Journalisten, nämlich anzuerkennen, dass das, was ist, was fortlaufend auch ihre Arbeit mitprägen wird, das geht ja nicht mehr weg.
Die Puzzleteile von Carstens Reise fügen sich immer mehr zusammen. Die atlantische Umweltströmung, der drohende Kipppunkt, in ihrem ungeheuren Bedrohungspotenzial bergen sie eine gewisse Hilflosigkeit. Die Komplexität der Forschungsergebnisse, das alles lässt sich nicht schnell und einfach erklären, ohne zu oberflächlich zu werden. Alles hat das Potenzial, Angst, Skepsis und Ablehnung bei den Menschen auszulösen. Carstens Frage vom Beginn der Reise steht mehr denn je im Raum.
Wenn essentielle Fragen, die unser Leben beeinflussen werden, und das vor allem unsere Kinder und Kindeskinder, wieso kriegen wir das nicht mehr unter die Leute? Und die Frage war für mich, wenn wir es nicht unter die Leute kriegen, dann machen wir vielleicht als Journalisten was falsch.
Carsten und Lea Dohm unterhalten sich weiter und kommen auf etwas zu sprechen, das ihm bei der journalistischen Arbeit etwas Sicherheit geben kann.
Ja, und dann, ich finde das sehr interessant, was Sie gerade gesagt haben, dass dann so eine Weltkrise in unser Leben bricht, auch in das Leben von Journalisten, ja, die auch Hund, Katze, Kinder haben. Ist es dann aber nicht trotzdem die Geschichte oder ist es, es ist ja dann schwer, sich selbst, wenn man ins Funkhaus geht, sich selbst an den Haken zu hängen und ins Büro zu gehen und dann jemand Neutrales zu sein oder gar niemand zu sein.
Das geht gar nicht.
Mhm.
Ja. Umso wichtiger ist, dass wir uns absichern, einfach weil wir wissen und anerkennen müssen, dass wir auch blinde Flecken haben und dass wir nicht alles auf dem Schirm haben können und so weiter. Und auch, um uns zu schützen, uns irgendwie zu vergaloppieren, dass wir in irgendeine Richtung gehen, die einfach nicht mehr solide absicherbar ist.
Lea Dohm hat für Carsten noch einen anderen Punkt. Krisen, Bilder, Momente, die Gefühle auslösen, sagt sie, bekommen Menschen schwer verarbeitet. Es sei denn, sie erfahren davon über Geschichten. Über Geschichten dringen sie zu Gefühlen vor und damit zu einem tieferen Verständnis.
Die leiten uns in unserem täglichen Leben, die leiten auch Politiker beispielsweise in ihren Entscheidungen und haben vielleicht auch dazu geführt, dass sie hier jetzt gerade sitzen und eine Tasse Tee mit mir trinken. Wir müssen die Gefühle mit einbeziehen und das geht ja aber auch auf eine seriöse Art und Weise. Wir können Geschichten sehr gut aufnehmen. Und das, was daraus entstehen kann, das nennt man in der Psychologie intentionales Verhalten. Nämlich, dass ich feststelle, ey, das Thema finde ich echt interessant. Da möchte ich mal ein bisschen nachforschen. Da lese ich vielleicht noch mal was drüber oder guck mal, was es da alles so gibt für Informationen. Und das ist das, was ich denke, was total sinnvoll ist zu fördern bei so vielen Menschen wie möglich. Nämlich, dass sie Lust auf diese Themen haben. Das sind hochrelevante Themen. Das macht Freude, sich damit zu beschäftigen. Und das muss gar nicht auch in Sachen Klima oder Amok immer nur dann in so eine frustrierte, alles wird schlechter, wir müssen noch mehr verzichten, Geschichte münden, sondern das kann tatsächlich auch dazu führen, dass wir Ideen entwickeln für die Zukunft, wie sie gut laufen könnte, dass wir das integrieren können in unser Handeln und dass wir uns da was richtig Gutes drauf basteln, was vielleicht die Probleme, die wir sonst noch so haben, auch mit einbezieht. Das wäre doch richtig gut.
Geschichten erzählen, so, dass Menschen das Gefühl haben, ey, das ist echt interessant, darüber will ich mehr wissen. Und es geht darum, Geschichten zu erzählen, die es Menschen möglich machen, sich selbst eine Meinung zu bilden, sie nicht zu irgendetwas überreden zu wollen. Das macht Carsten doch aber schon sein ganzes Berufsleben lang. Folgt er also nur einem Gefühl, das ihn in die Irre leitet, gibt es am Ende eigentlich gar kein Problem?
Kapitel 6. Was glaubst du eigentlich, wer du bist?
Was in dieser Geschichte noch fehlt, das ist die Stimme der nächsten Generation. Ein Blick auf die Zweifel von Carsten aus einer ganz anderen Perspektive. Die liefert Carstens Tochter, Skadi Möbius. Die nächste Verabredung ist also halb beruflich, halb privat. Skadi lebt in Holland. Carsten trifft sie in einem Café, sie organisiert eine ruhige Ecke, die sie vorher ausgekundschaftet hat.
Hi, ich habe even ein Fragje. Ist es möglich, dass wir da even ein drankje doen? Omdat zij een heel korte interview van 10 minuten mit mij willen doen. Dass wir da ein Bierchen mee naartoe nehmen? Ist das möglich in die achterste Zaal?
Ja, dat kan, maar dan...
Ein abgeschiedener Tisch, Getränke drauf, Aufnahme läuft, Zettel raus.
Kannst du das nachvollziehen, warum ich mir jetzt als 63-jähriger Mann diese Fragen stelle oder unterwegs bin und damit hadere?
Zum einen ja, und zum anderen denke ich, dass es ein prinzipieller guter Moment ist, für Journalisten darüber nachzudenken, was sie genau mit diesem Thema machen. Und ich respektiere dich noch mehr dafür, dass du dir die Zeit nimmst, um so darauf zu reflektieren.
Aber ich bin ja mit Zweifeln unterwegs, richtig mit Zweifeln. Warum die Situation so ist, wie sie ist, dass wir die Leute nicht mehr erreichen und ob ich als Journalist einen gewaltigen Anteil daran habe, das ist meine Frage.
Du speziell, finde ich, bist ein sehr guter Erklärbär, wie wir dich in der Familie nennen. Du erzählst Leuten extremst gut, wie Sachen funktionieren, so ungefähr. Aber bringt das Leute zusammen, um wirklich Schritte weiterzumachen, um wirklich weiter in ihren Gedanken zu kommen? Das bezweifle ich manchmal.
Nach diesem Gespräch, was denkst du über meine Reise? Ich möchte wissen, ob ich Teil des Problems bin. Dass die Gesellschaft in dem Zustand ist, wie sie ist, dass ich mit meiner Arbeit dazu beigetragen habe, beispielsweise die Gesellschaft zu spalten, weil ich ideologisch an die Geschichte rangegangen bin, weil die anderen gesagt haben, den kann man nicht mehr zuhören, den glaube ich nicht mehr. Lügenpresse, pipapo, pipapo.
Zum einen denke ich, dass du dich zu wichtig nimmst. Ich glaube, dass du dich zu ernst nimmst in bestimmten von diesen Sachen. Ich glaube, das ist einfach eine größere Maschine an Journalismus, die dahinter steht. Und ich glaube, dass Journalisten eine große Macht haben mit ihrem Wissen, was sie erlangen. Und die Frage ist einfach immer, was willst du mit deinem Wissen machen? Was wollt ihr damit erreichen? Was wollt ihr damit kreieren? Von was wollt ihr wirklich rausbringen?
Was wollen wir Journalistinnen und Journalisten rausbringen? Hinter dieser Formulierung von Skadi steckt die Frage, worin seht ihr eure Aufgabe und welchen Einfluss wollt ihr nehmen? Wozu sollen unsere Recherchen, unser Wissen dienen? Wo hört Information auf und wo fängt Aktivismus an? Sollen wir nicht einfach sagen, was ist und fertig? Und ist das wirklich so easy? Auf der Suche nach Antworten ein letzter Stopp am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft in Leipzig. Hier laufen beide Stränge von Carstens Recherche zusammen. Bei Professor Christian Penzoldt. In seiner Forschung geht es zum Beispiel um die Herausforderungen, vor denen Journalistinnen und Journalisten in der Klimaberichterstattung stehen. Um die Balance zwischen wissenschaftlicher Präzision und gesellschaftlicher Wirkung. Penzoldt sagt, Medien könnten Aufmerksamkeit generieren.
Also natürlich kann Journalismus alleine sehr wenig tun, was jetzt quasi die aktive Änderung von Haltungen und von auch Taten und Entscheidungen angeht. So. Aber Journalismus kann zumindest Dinge auf die öffentliche Agenda setzen, sie bekannt machen. Also dass sie dass wir niemanden auf der Straße erwischen würden, Gottlob, denen diese Debatte und die Auseinandersetzung, das Wort Klimakrise fremd sind.
Penzoldt schlägt genau in die Kerbe, die sich durch die ganze Geschichte hier und durch Carstens Recherche zieht. Die Suche nach Lösungen, sagt er, darauf kommt es an. Was sich Journalistinnen und Journalisten fragen müssten, wie konstruktiv wollen wir eigentlich sein?
Da gibt es durchaus Ansätze und es gibt ja auch Formate dazu für diese Art von, wir nennen das konstruktiven Journalismus. Und das ist natürlich das Zweite, immer zu schauen, okay, wo gibt es diese Changemaker, wo gibt es Leute, die versuchen, etwas für sich in die Hand zu nehmen.
Kapitel 7. Am Ende der Reise. Resümee.
Carsten hat diese Recherche in die Hand genommen. Für sich selbst und für andere. Für diese lange Radioreportage, für dieses Feature, ist der Wissenschaftsjournalist Carsten Möbius mit dem Zug quer durch Deutschland gefahren und in die Niederlande gereist. Er hat umfassende Gespräche geführt mit Wissenschaftlern, einer Psychologin und mit seiner Tochter.
Damit der Golfstrom aufhören würde zu fließen, müssten
ich glaube,
drei
dass du
Sachen
dich
zusammenkommen.
Zu ernst nimmst
es dürften keine
in bestimmten von diesen Sachen.
Total average temperature is getting warmer.
Dass sie Lust auf diese Themen haben. Dass sie,
es wird berichtet, wenn aber eine andere Studie kommt und sagt,
also frustrating
ja, aber
for us as scientists, because we try
to niemand auf der Straße erwischen würde,
die
sehen, das Wort
die Frage ist einfach fremd sind. Was willst also, du denn machen?
Da, das ist bei Menschen, sondern das kann tatsächlich auch dazu führen, dass wir Ideen entwickeln.
Auch durch den Klimawandel.
Was wollt ihr damit erreichen?
Es entsteht ein Zerr.
Was wollt ihr wirklich rausbringen?
Carsten und ich setzen uns ein letztes Mal einander gegenüber. Diesmal nicht im Zugabteil, sondern im Studio.
Carsten, was ziehst du jetzt für ein Resümee? Was bleibt von deiner Reise?
Also von meiner Reise bleibt, dass ich als Mensch und Journalist Teil des Problems bin. Aber ich bin nicht das Problem. Und was sich bei mir im Kopf besonders festgesetzt hat, Recherche ist niemals zu Ende. Das Beispiel ist Amok und Golfstrom. Ich habe erfahren, dass der Golfstrom niemals abreisen kann. Und wie oft habe ich diese Überschrift gelesen und möglicherweise sogar übernommen. Und daraus resultiert auch der zweite Gedanke, der Zweifel. Viel mehr zweifeln an Dingen, die scheinbar feststehen. Und diese Zweifel muss man auch hören. Und ich glaube, dann entsteht Vertrauen. Und das möchte ich. Und was ich auch noch gelernt habe, ich darf mich gar nicht so wichtig nehmen.
Amok. Der Strom, der alles ändern kann. Ein Feature von Ina Lebedev und Peggy Grunwald. Musik und Produktion Tim Schmutzler. Eine Produktion von Detektor FM im Auftrag von MDR Wissen und MDR Kultur.
In
der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.